Rechtschreibung ist nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Also schon, aber nicht so.
Wird ja nicht besser, wenn man viel liest?
Eigentlich schon, sie hat sich auch schon verbessert, aber ich habe immer noch für jeden Post einen Korrekturleser zu Hause, der einmal über Grammatik, Kommasetzung und Rechtschreibung drüber guckt, weil gerade wenn man über Bücher schreibt, sollte das schon passen und stimmen, finde ich.
Wenn du zum Bücherschreiben geboren wärst, ja, würdest du ja welche schreiben? Oder ist das eine Ambition bei dir?
Nee, mein Problem, also nein, das diverse Probleme. A, ich kenne zu viel, welche Geschichte wurde noch nicht erzählt und die Welt wartet nicht auf irgendeine Geschichte, die ich zu erzählen habe. Und zweitens habe ich so viel gelesen, dass ich zumindest denke, ich weiß, wie es richtig sein müsste und da würde ich einfach nur an meinen eigenen Ansprüchen scheitern, eine vernünftig tolle Geschichte, Roman, whatever zu schreiben.
Was würde dich denn eher reizen, fiktional oder biografisch?
Ich glaube, die Leute würden bei mir wahrscheinlich eher so ein bisschen autobiografisch erwarten, weil ganz oft sind meine Posts und Buchbesprechungen ja auch autobiografisch gefärbt und das lieben die Follower total, wenn ich einen Bezug zu meinem eigenen Leben herstelle, wenn ich Dinge in einem Buch gefunden habe, die mich so besonders berührt und getriggert haben, in Anführungsstrichen. Und das sind immer die Posts mit der meisten Resonanz, wenn ich auch von mir selber erzähle.
Also gewissermaßen hermeneutik im Florian Valerio-Style.
Genau, das hast du sehr schön ausgedrückt.
Gut, wir sind in deinem Wohn- und Arbeitszimmer. Wir gehen jetzt gerade zur Tür rein. Wie ist das hier angeordnet?
Also erstmal ist die Buchhandlung Gegenlicht. Und das hast du schön gesagt, weil es ist wirklich, ich bezeichne es immer als mein zweites Wohnzimmer, weil ich verbringe sehr viel Zeit hier und ich möchte, dass alle Kundinnen, die zu mir reinkommen, sich wohl und heimlich fühlen. Und ich glaube, das ist somit der erste Eindruck, den die Leute haben, wenn sie hier reinkommen. Es ist, die Holzregale sind vor 30 Jahren selber hier reingezimmert worden. Der Teppich ist auch, der ist einfach alt und abgetragen, aber es gehört zum Charme. Wir haben hier ein bisschen, du siehst es da, auch oftmals kleine Staubmäuse hier überall, aber hier auf der Seite. Aber das gehört einfach zum Gegenlicht dazu. Und das ist dann auch die Rückmeldung, die wir von ganz vielen bekommen. So dieses, schön, dass es so eine Buchhandlung noch gibt und schön, dass ihr euch allen Trends verweigert. Und es ist zum Beispiel so, alle Bücher, die du hier siehst, haben meine Chefin und ich ausgesucht. Also hier liegen wirklich nur Bücher, hinter denen wir stehen, die wir hier haben wollen. Und selbst wenn irgendwas Spiegel-Bestsellerliste Platz 1 ist und wir haben keinen Bock drauf, dann haben wir es halt nicht da. Bestellen können wir es trotzdem gerne für die Kunden, aber wir wollen uns nur mit Sachen umgeben, die uns selber glücklich machen. Und das wertschätzen die Kunden auch. Und wenn man halt reinkommt, sieht man als erstes die Belletristik, also die Romane, die man zum Vergnügen lesen kann, die man zum Nachdenken lesen kann oder wofür auch immer. Immer vorne auch in der Auslage so besondere Titel, die entweder optisch schön sind oder inhaltlich besonders toll sind. Das ist so unser Eyecatcher, wenn man reinkommt. Und natürlich sieht man den Kassenbereich, hinter dem meistens jemand von uns lächelnd und begrüßend steht.
Belletristik ist ja schön und traurig, ne?
Belletristik kann alles sein. Belletristik kann Weltenflucht sein. Belletristik kann dir die Welt erklären. Belletristik kann dich einmal um die Welt führen. Belletristik kann dich in einen Keller unter einem Haus führen. Also Belletristik kann alles. Deswegen mag ich die, glaube ich, auch so.
Lass mal weitergehen. Was sehen wir jetzt hier, links und rechts?
Dann haben wir Regale mit den schönen, besonderen Büchern. Da steht dann zum Beispiel Lyrik. Da freuen sich unsere Kunden auch immer wieder sehr, dass wir noch eine Buchhandlung sind, die auch Lyrik vorrätig haben. Wir haben Märchen, wir haben Sagen. Die gehen dann über in die Krimis, die wir auch haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es dann ins Sachbuch, in die Biografien, ins Natural Writing, in die Natur über. Nochmal über zu Kunst, Kultur, Musik, Graphic Novels und besonderen Bilderbüchern. Und auf der anderen Seite davon haben wir so eine ganz tolle, stark frequentierte Abteilung. Das ist die feministische, die Frauenabteilung, die queere Abteilung. Und das, ich bin ja relativ neu hier seit 3 Jahren, da beobachte ich total gerne und glücklich, dass sehr viele junge Menschen deswegen hier hinkommen und wirklich lange in dieser Abteilung stöbern und kaufen und sich interessieren und fortbilden. Und ich habe hier auch sehr, sehr viele Mütter, die interessierte junge Menschen zu Hause haben, die eine Beratung gerade in der Abteilung suchen, weil ihre Kinder sich mit diesen Themen auseinandersetzen möchten.
Also du findest es wichtig, dass es exponiert ist mit queerer Literatur?
Ja, nicht nur, also queere Literatur, feministische Literatur, das ist ja auch so eine Abteilung und Sparte, die ich auf Instagram auch bespiele, beziehungsweise muss ich auch zugeben, ich bin ja mittlerweile auch ein alter weißer Mann. Auch da hat mir die Instagram-Bubble ganz viel gezeigt und mich gelehrt und mich für ganz viele Themen sensibilisiert. Also das war bei mir auch noch nicht immer so extrem, wie es jetzt ist, dass ich da so für diese Themen auch öffentlich mitkämpfe. Aber also für mich ist es schon wichtig, da Flagge zu zeigen und das vorrätig zu haben. Und ja, die Kunden, Kundinnen wissen es wertzuschätzen.
Im Leben nicht.
Es folgt
Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen.
Präsentiert vom Trierischen Volksfreund.
Wir haben Platz genommen in einem Wohn- und Arbeitszimmer in der Glockenstraße. Er ist Bookfluencer, Juror des Deutschen Buchpreises und jemand, dem ein oder zwei Charakterzüge eines Menschen ausreichen, um direkt mehrere Buchempfehlungen auszusprechen. Das ist eine Gabe, dazu gehört aber auch jede Menge Arbeit und Leidenschaft. Auf Instagram kennt man ihn als literarischer Nerd, in Trier als Florian Valerius. Ich grüße dich.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir sprechen zu dürfen.
Die einen beschäftigen sich mit Aktien wie Lisa Osada, die anderen laufen wie Martin Kasel, sammeln Kilometer. Andere wiederum spezialisieren sich auf Flieten, so wie Maximilian Laux. Und alle haben eins gemeinsam, je mehr sie sich damit beschäftigen, desto besser werden sie in dem, was sie tun. Wie ist das beim Lesen? Wirst du schneller oder verstehst du mehr, je mehr du liest?
Also mit jedem neuen Buch, das ich lese, erschließt sich mir natürlich eine neue Welt, neue Gedankenwelten. Das ist ein Punkt. In diesem Sommer habe ich gelernt, wie schnell und wie viel ich lesen kann, weil der Input für den Deutschen Buchpreis war immens. Das war mir vorher bewusst, aber dass es so krass werden wird, war mir nicht klar.
Was heißt das in Zahlen?
Ich habe in der Zeit von März bis Juli 110 Bücher gelesen.
Wie viel sind das in einem? Wie viel sind das in einem Tag?
Das hat, glaube ich, neulich versucht, eine Kundin versucht hochzurechnen. Also es ist wirklich fast eins pro Tag gewesen. Also dazu muss man sagen, es waren dünne Bücher dabei, die teilweise 120 Seiten hatten. Es waren aber auch Bücher dabei, die hatten 600 Seiten. Und mein Leben, ich arbeite ja nur halbtags in der Buchhandlung. Dienstags und donnerstags ist immer mein freier Tag.
Was machst du die andere Hälfte?
Da kümmere ich mich um meinen Instagram-Account. Also das ist mittlerweile bei mir wirklich zweigeteilt. Ich arbeite halbtags in der Buchhandlung. Weil das war mir wichtig, auch Buchhändler zu bleiben. Ich habe natürlich auch irgendwann mal vor der Entscheidung gestanden, konzentriere ich mich jetzt nur noch auf dieses Influencen in Anführungsstrichen und Moderieren und was da alles mitgeht. Aber dann habe ich gedacht, nee, mir ist wichtig, nach wie vor hier im Laden zu stehen. Mir ist nach wie vor wichtig, mit den Kunden zu sprechen, dieses Feedback von denen zu bekommen. Und mir war auch klar, dass ich auf Instagram auch wirklich hauptsächlich als Buchhändler auch wahrgenommen werde. Und das wäre mir fast wie ein Verrat an meinen Followern vorgekommen, wenn ich gesagt hätte, ich verlasse jetzt die Buchhandlung und mache nur noch Instagram. Deswegen habe ich jetzt diese schöne Mischkalkulation da mir rausgearbeitet. Wie gesagt, Donnerstag und Dienstag frei. Da werden E-Mails beantwortet, da werden Zoom-Gespräche geführt, da werden neue Kooperationen ausgeheckt, die werden mit Leben gefüllt. Und ja, im besten Fall habe ich dann auch mal Zeit, an so einem Tag zu lesen. Und während der Buchpreiszeit war halt allen klar, das habe ich auch vorher kommuniziert, da wird leider nicht viel passieren auf Instagram, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt bin. Deswegen gab es da auch keine Kooperationen oder Ähnliches und da hatte ich diese kompletten Tage dann auch Zeit, um zu lesen.
Du bist jetzt nicht jemand, der von klein auf mit dem Lesen angefangen hat, sondern du hast erst mit 16 deine ersten Bücher gelesen. Woran hast du denn gemerkt, dass jetzt Lesen für dich mehr ist als nur Lesen?
Also ja, ich habe spät angefangen zu lesen. Ich, ohne Klischees hier walzen zu wollen, ich komme halt aus Trier Nord. Ich war der Erste in meiner Familie, der ein Abitur gemacht hat. Bei uns gab es halt einfach keine Bücher zu Hause.
Das ein Emporkömmling sozusagen.
Ja, kann man es so sagen. Ich hab mich zumindest hochgearbeitet, sagen wir mal so. Und irgendwann fing meine Leidenschaft für die lustigen Taschenbücher an. Das erzähle ich immer ganz gerne. Das erzähle ich auch immer gerne panischen Kundinnen, die sagen, mein Sohn liest nicht. Und dann sage ich auch mal, ich habe auch erst mit 16, 17 meinen ersten Roman gelesen und vorher war halt nichts.
Was war denn das erste nicht-comicartige?
Das ist fast peinlich, das laut zu sagen, aber es war von Marion Zimmer Bradley, Die Feuer von Troja. So ein 700 Seiten historischer, leicht Fantasy angehauchter Schinken, den ich irgendwie an drei Abenden verschlungen habe. Der lag irgendwo rum und dieses Cover hat mich so angemacht, da habe ich auch einen eigenen Instagram-Post mal zu gemacht, wie die Cassandra da mit der Schlange um sich rum vor dem brennenden Troja steht. Das hat mich damals total angemacht. Und dieses Buch war einfach großartig.
Aber Florian, 700 Seiten, das ist ja schon direkt der Marathon, den du dir für die ersten schnellen Schritte vorgenommen hast. Wie hast du dich denn motiviert, da überhaupt dran zu bleiben? Weil das ist ja auch, glaube ich, jetzt mal so aus dem eigenen Erleben etwas, was man erstmal erlernen muss. So die Leidenschaft dafür zu gewinnen, Spaß daran zu haben und dann mal so richtig loszulaufen oder loszufahren ohne Stützräder.
Ich hatte einfach Glück, dass ich ans richtige Buch geraten bin. Und das ist halt auch immer für mich, gerade als Buchhändler, so immer die schwierigste Aufgabe. Und da erzähle ich immer gerne die Geschichte von meiner Schwester, die auch nie gelesen hat. Und die schrieb mir dann irgendwann, die ist mir natürlich auch auf Instagram gefolgt, und schrieb mir dann irgendwann nachts, du, ich finde deinen Account so toll, ich glaube, ich habe auch mal Lust, jetzt ein Buch zu lesen. Und dann dachte ich so, um Gottes Willen, also jetzt habe ich die Chance, sie zum Lesen zu bringen. Ich habe, glaube ich, eine Woche gebraucht, um was Passendes für sie zu finden. Und siehe da, sie fand es auch großartig.
Was hast du ihr empfohlen?
Das House on Cold Hill, das ist so ein Geisterthriller. Meine Schwester liebt genau wie ich Horrorfilme. Und da wusste ich, ich musste jetzt direkt mit irgendwas Coolem catchen. Und das hat direkt funktioniert. Und meine Schwester liest seitdem regelmäßig. Kommt zu mir in die Buchhandlung, lässt sich auch beraten. Und sie ist zwar keine Vielleserin, aber sie liest. Und also das ist immer das Tollste für mich und das schönste Feedback, auch das ich bei Instagram bekomme, ist, wenn Leute mir schreiben und sagen, ich habe jahrelang nicht gelesen, aber seitdem ich dir folge, hatte ich mal wieder so richtig Lust auf ein Buch und lese wieder regelmäßig. Also, weil die lesen, die brauchen mich nicht. Also, die finden auch ohne mich ihre Bücher. Deswegen freue ich mich am meisten über die vorher eigentlich entweder gar nicht gelesen haben oder eine richtige Flaute hatten.
Was ist denn ein Buch für dich? Ist das Ausdrucksform seiner Zeit? Ist das Geschenk? Ist das Liebesbeweis? Ist das Atem? Was ist das für dich?
Also in meinem Fall müsste ich wahrscheinlich sagen, ein Buch ist für mich die Luft zum Atmen und das Leben. Ich weiß es einfach nicht. Für mich gibt es nichts Schöneres, als irgendwas Neues zu entdecken, was besonders ist, was anders ist, was toll ist. Was auch ein Aspekt ist, ist für mich oft die Sprache. Ich sag, einer meiner Lieblingsautoren ist Thomas Klawinitsch und der hat die Arbeit der Nacht und das größere Wunder. Und das war wie so ein Erweckungserlebnis für mich, weil ich gemerkt habe, okay, da gibt es irgendwo auf dieser Welt, gibt es einen anderen Menschen, der hat die gleichen verrückten Gedanken wie ich im Kopf. Nur schafft der es auch noch, die in wunderschöne Sätze zu kleiden irgendwie. Und wenn man sich selber dann auch noch dann in sowas wiedererkennt, das ist für mich absolut schön. Und wie eingangs schon gesagt, wenn in einem Buch Situationen passieren, Dinge, die man vielleicht selber erlebt hat und die einem einfach nochmal helfen, Dinge zu verarbeiten, Dinge zu verstehen, Dinge aus anderen Blickwinkeln zu sehen, das ist für mich einfach das Größte.
Jetzt ist Buch ja auch Material, es ist Papier, es kann Hardcover, es kann Softcover sein. Jetzt ist es auf der anderen Seite aber auch Zeit. Du hast ja angesprochen, es gibt ja unterschiedliche Zeitblöcke, die man sich mit einem Buch antut. Das kann jetzt der 80-Seiter sein, den man vielleicht an einem Abend durchzieht. Auf der anderen Seite aber auch große Wälzer, 700 Seiten, dafür brauchst du 3 Tage. Da muss man ja schon sich mit der Erkenntnis auch anfreunden können, dass man nicht alle guten Bücher lesen kann, weil das Leben dafür viel zu kurz ist. Wonach entscheidest du denn, ob du ein Buch liest? Was sind da für dich Kriterien?
Ach, das ist eigentlich peinlich, das laut und öffentlich zu sagen, aber ich bin ein großer Coverkäufer sozusagen. Also das ist natürlich das Erste, was man sieht. Und wenn es ein tolles Cover ist, dann verdient dieses Buch dann meistens einen zweiten Blick von mir. Das ist natürlich sehr, sehr oberflächlich.
Es ist nicht Don't Judge a Book by its Cover?
Sagt man so, aber ich glaube, wenn wir alle ehrlich sind, und auch das beobachte ich hier immer, es sind die Sachen mit den tollen Cover, auf die Leute zulaufen und die sie direkt in die Hand nehmen.
Ja, aber ein gutes Cover kann man jetzt auch nicht lesen.
Das stimmt. Da muss man erstmal umdrehen und den Klappentext, aber du siehst ja, wie viele Bücher hier miteinander konkurrieren um deine Aufmerksamkeit.
Ja, aber was triggert denn? Was ist das, was dich anspricht, dass du sagst, ja, dir schenke ich jetzt die Zeit, lieber Autor, liebes Buch?
Das ist eine gute Frage. Also das hat sich bei mir im Laufe der Jahre natürlich auch ein bisschen verändert. Also mittlerweile mache ich ja auch Kooperationen und mittlerweile muss ich auch einfach viel lesen, um Geld zu verdienen. Aber ja, wenn ich jetzt überlege, wenn ich wirklich so aus Vergnügen lese, es ist so, als Buchhändler bekomme ich ja zweimal im Jahr die ganzen Vorschauen, in denen die neuen Bücher sind. Das ist ja für mich schon mal ein Schritt vorher, bevor der Kunde im Laden erstmal die Bücher entdecken kann. Und da lese ich mir schon gerade bei meinen Lieblingsverlagen jeden Klappentext durch. Dann gibt es ja auch ganz oft Blurbs von anderen Leuten. Und da
erkennt, was ist das?
Blurb ist, wenn hinten auf dem Buch steht, dies ist ein atemberaubendes Buch. Sie werden es lieben, Sie müssen es lesen.
Süddeutsche Zeitung.
Süddeutsche oder Thomas Gottschalk empfiehlt Ihnen dieses Buch, keine Ahnung. Da sind in den Vorschauen natürlich auch schon oft Namen, die ich alle kenne, entweder von befreundeten BuchhändlerInnen oder von KritikerInnen, von denen ich weiß, wir schwimmen auf einer Wellenlänge. Das sind für mich ausschlaggebende Punkte. Ich bin mit vielen anderen Buchhändlerinnen im stetigen Kontakt. Wir sind uns am Austauschen und da gibt man sich auch gegenseitig Tipps.
So viele Fesseln kann es ja gar nicht geben, wie viele Romane jetzt da Fesseln sind, ja?
Oh doch, da gibt es einige. Da gibt es sehr, sehr viele sogar.
Was bist du denn für ein Leser, Florian? Liest du lieber an als zu Ende? Und gibt es Bücher, die du zur Seite legst? Liest du parallel? Was bist du für ein Leser, wenn du es freiwillig tun kannst?
Also ich danke dir erstmal für diese Frage, weil das ist meine größte Mission und ich bin immer wieder schockiert, dass es Leute gibt, die das noch nicht realisiert haben. Liebe ZuhörerInnen, brecht schlechte Bücher ab, spätestens nach 50 Seiten. Jedes Buch hat seine Zeit. Wenn ihr merkt, da ist irgendwas mit diesem Buch, legt es zur Seite, greift einen Monat später danach oder ein Jahr später, dann fluppt es manchmal. Und ansonsten sage ich immer, wenn ihr einen schlechten Film schaut oder eine schlechte Serie, schaltet ihr auch um oder ihr macht den Fernseher aus. Aber verschwendet eure Lebenszeit bitte nicht mit schlechten Büchern, sondern brecht einfach ab. Es gibt zu viele gute Bücher da draußen, die man stattdessen lesen kann. Und dann hast du noch eine andere Frage eben gestellt.
So parallel auch.
Also um Gottes Willen, nein. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Wenn ich ein Buch lese, dann kriegt dieses Buch meine Aufmerksamkeit und kein anderes.
Also es gibt den Nachttisch, es gibt den Schreibtisch, es gibt den Essenstisch und es gibt den Couchtisch. Also liegen da nicht unterschiedliche Bücher oder wandert das eine immer umher und verweilt auf allen Tischen?
Ja, also meine Wohnung musst du dir so vorstellen, da gibt es keinen freien Platz, auf dem keine Bücher liegen. Aber das Buch, das gerade gelesen wird, ist quasi immer in meiner Hand, in meiner Tasche oder an dem Ort, an dem ich gerade sitze, liege oder stehe.
Das heißt, Florian Valerius hat nur ein Lesezeichen.
Ich habe gar kein Lesezeichen. Ich bin so, jetzt hätte ich mal der Schlampe gesagt. Ich habe immer so wirre Zettel überall rumliegen. Also ich habe ganz oft Kassenzettel, die ich als Lesezeichen benutze. Und was viele bestimmt auch ganz schlimm finden, wenn es ein Hardcover ist, mache ich diesen Schutzumschlag, den stecke ich immer so seitlich rein.
Und ab der Mitte nimmt man die andere Seite.
Ganz genau. Das ist immer schwierig, den Punkt zu finden, ab wann man den Umschlag wechselt. Der beult dann halt immer ein bisschen aus. Also da gibt es natürlich auch dann Leute, die können damit nicht leben, wenn sowas ausbeult.
Wie nennt man nochmal diesen Faden, der meistens rot ist, den man da in dem Buch hat?
Lesebändchen.
Gibt es denn deiner Meinung nach so eine Art Geschmack dieser Zeit? Gibt es da Autoren unserer Zeit, von denen man sagen kann, das ist jetzt gerade aktuell und trotzdem wird es Weltliteratur bleiben oder es wird sich dazu emporschwingen?
Also auch da muss ich, glaube ich, wieder gleich abbiegen bei dieser Frage, weil es verschiedene Antworten gibt. Die erste Antwort ist, was vor allen Dingen viel gefragt wird, und das ist nicht nur seit kurzem so, sondern das habe ich so die letzten, glaube ich, 5 Jahre schon, also schon vor Corona war das so, während Corona verstärkt und aktuell auch nochmal. Die meisten Menschen, die in die Buchhandlung kommen, sagen wirklich, ich möchte was Schönes, also wirklich Realitätsflucht, ganz viel. Die möchten kein Drama, die möchten kein Elend, die möchten einfach in eine Welt abtauchen und sich eine gute Zeit machen. Und dem gegenüber steht aber jetzt gerade dieses ganze junge Wilde, was da passiert. Also ich sag mal Migrantenliteratur, wie eben schon gesagt.
Die Fitzek.
Der Fitzek geht halt eh immer. Fitzek geht immer. Aber über Fitzek möchte ich, glaube ich, keine Sendezeit verschwenden, um es böse auszudrücken.
Aber ja,
hochgradig emotional die Folge, ich freue mich. Sagen wir so, der Buchhandel braucht Autoren wie Fitzek, weil das ist halt einfach die Butter auf unserem Brot. Und durch Autoren wie Fitzek werden andere kleine Bücher finanziert und deswegen liebe ich diese Mischkalkulation. Und auch wenn ich vielleicht eben etwas liederlich gewirkt habe, was Fitzek angeht, möchte ich sagen, bei mir darf jeder alles lesen. Ob sie nun Rosamunde Pilcher lesen, ob sie Fitzek lesen, ob sie nur Literatur-Nobelpreisträger lesen. Für mich hat jedes Buch und jede Leserin ihre Berechtigung und ich bin einfach froh, wenn irgendjemand ein Buch zur Hand nimmt.
Gilt das für die Literatur auch, dass den meisten Menschen gefällt, was den meisten Menschen gefällt?
Das ist eine gute Frage. Es ist wirklich so, dass wenn Dinge, sei es nun im Volksfront stehen oder einen Preis bekommen oder abends in der NDR Talkshow war, ist es wirklich so, dass man bemerkt, dass am nächsten Tag eine verstärkte Nachfrage ist. Also ganz viele brauchen von außen so einen Anstoß. Dann sind die anderen Kundinnen, die zum Beispiel nur wegen mir hinkommen und nur Bücher lesen möchten, die ich auch gelesen habe, die ich ihnen empfehlen kann, weil ich weiß, wie sie...
Du bist eine gute 5-Sterne-Bewertung auch, ne?
Ja, würde ich schon ganz ein bisschen eingebildet sagen, ja. Und dann gibt es aber auch gerade hier im Gegenlicht ganz, ganz viele Leute, die hier reinkommen, um zu stöbern und um zu finden, die überhaupt gar kein bestimmtes Ziel oder keinen Wunsch haben und die dann am Ende mit 6, 7 Sachen hier rausgehen, weil wir so schön breit aufgestellt sind und hier jeder was finden kann.
Wie lange darf man denn hier ein Buch anfassen, darin rumblättern und drin lesen, bis man es kaufen sollte, deiner Meinung nach?
Also solange man es pfleglich anfasst und keine Knicke reinmacht, darf man hier so lange reingucken, wie man möchte. Wir schließen halt um 18.30 Uhr, aber ansonsten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Gibt es deiner Meinung nach, auch wie bei der Musik, sogenannte One-Book-Wonder?
Ja, definitiv.
Wer würde dir da so einfallen?
Ich wollte gerade sagen, würde mir spontan jemand einfallen.
Patrick Süskind vielleicht.
Stimmt, Patrick Süskind, der wird wahrscheinlich nie wieder was produzieren, obwohl ich glaube, die Menschheit würde Amok laufen im positiven Sinne, wenn der mal wieder was rausbringen würde. Es gibt da so eine schöne Geschichte von einem jungen Autor, der heißt Benjamin Quaderer, für immer die Alpen hieß das Buch. Das ist im ersten Lockdown erschienen. Dieser junge Autor hat so einen Vorschuss bekommen, munkelt man in der Branche. Also es ging um viel, viel Geld für sein Manuskript. Es wurde mega gehypt und dann kam es raus und es lief okay. Und danach hat man nie wieder was von Benjamin Quaderer gehört. Bisher. Vielleicht kommt ja noch was. Ich will nicht unken hier.
Gibt es Bücher, die vom Ruf ihres Autoren leben, wo man dann auch mal ein Auge zudrückt, weil das so Persönlichkeiten, Damen und Herren sind, die wirklich permanent hochwertige Dinge liefern, dass man ihnen auch mal schlechte Bücher verzeiht und sie dann trotzdem kauft?
Da ist Ian McEwan für mich so ein Autor. Das ist ein britischer Autor, der normalerweise ganz, ganz große Literatur schreibt. Abbitte zum Beispiel, Saturday, Zementgarten, sein Erstling. Die gehören zum Größten, was die britische Literatur hervorgebracht hat. Und dann bringt er alle 2 Jahre mal so ein richtig schlechtes Buch raus. Und dann frage ich mich immer, muss er sich jetzt wieder irgendein Sommerhäuschen finanzieren und produziert irgendwas Schlechtes? Oder braucht er das vielleicht, um danach wieder ein ganz großes Meisterwerk zu schreiben? Aber letztendlich lese ich dann doch wieder fast alles, was Ian McEwan rausgebracht hat. Einfach, weil ich weiß, er ist ein großartiger Autor. Und zwischendrin ist halt immer mal so ein kleiner Rohrkrepierer dabei bei ihm.
Wie ist es mit Ken Follett?
Ken Follett sehe ich etwas kritisch, weil ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, wie viel Ken Follett selber noch schreibt mittlerweile. Der hat ja eine komplette, ich nenne es mal Werkstatt zu Hause. Ich weiß nicht, ob die im Keller sitzen, ob die ein eigenes Büro haben. Also der beschäftigt, glaube ich, so um die 20 Leute, die für seine historischen Romane mittlerweile die ganze Recherche betreiben. Ich glaube, die haben da so ein riesiges Whiteboard stehen, wo die ganzen Figuren miteinander verknüpft werden. Und wie viel Ken Follett letztendlich noch selber an seinen Romanen schreibt, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, Bastian Lübbe verklagt mich jetzt nicht, wenn ich das erzähle. Aber das ist auf jeden Fall in der Branche und auch über die Branche hinaus bekannt, dass Ken Follett da Menschen beschäftigt, die für ihn arbeiten, was seine Romane angeht.
Also ich finde das teilweise sehr unrealistisch, dass manche Autoren an einem Tag mehr Seiten schreiben können, wenn man sich diese Taktung der Veröffentlichungen anschaut, als andere überhaupt zum Lesen imstande sind.
Das fasziniert mich auch immer wieder. Also wir haben jetzt, dieses Jahr ist 22 Bahnen von der Caroline Wahl erschienen. Ein ganz toller Erstlingroman und jetzt kommt im Frühjahr schon ihr zweiter. Da werde ich die Instagram-Premiere moderieren dürfen, weil ich ihr Erstlingbuch so toll fand und gerne jetzt zum zweiten mit ihr was machen würde. Und da wird auch meine erste Frage sein, du hör mal, waren die 22 Bahnen, lagen die schon in der Schublade? Und dann hast du den zweiten schon geschrieben und dann wurde 22 Bahnen erst veröffentlicht oder wie um Gottes Willen hast du es geschafft? Weil die war auch das ganze Jahr, die war so erfolgreich mit diesem Buch. Die war, glaube ich, jeden Tag in einer anderen Stadt und hat gelesen in den letzten Monaten. Also ich weiß nicht, wann die Gute noch Zeit hatte, ihren zweiten Roman zu schreiben.
Ich glaube, es gibt erheblich mehr Ghostwriter in der Bücherlandschaft, als wir uns das tatsächlich so auf den ersten Blick vorstellen. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, so Biografien, ja, also ob es jetzt Bushido ist oder Heiko Maas oder Annalena Baerbock, da stelle ich mir halt die Frage, wann wollen die das denn gemacht haben? Und woher kommt dann dieser sprachliche Stil, der sonst ein ganz anderer ist, weil man da die Persönlichkeit so von der Ausdrucksweise ja gar nicht wiedererkennt?
Also mein Tipp ist da auch so ein bisschen, guckt immer mal ins Impressum rein, weil ganz oft steht da ganz, ganz klein, dass es eine Mitarbeit von irgendjemand gab und dass ein Ghostwriting stattgefunden hat. Und ich kenne namhafte Bestseller-AutorInnen, die entweder unter Pseudonym oder unter irgendwelchen anderen Vorzeichen Dinge veröffentlicht haben, für die sie sich wahrscheinlich schämen würden, wenn rauskommen würden, dass sie die geschrieben haben. Aber dazu muss man einfach wissen, ich glaube, der Einzige, der in Deutschland vom Schreiben leben kann, ist Fitzek. Dann kommen noch ein paar andere. Und ansonsten, ich würde sagen, 97% der AutorInnen, der deutschen AutorInnen, die haben alle auch noch einen Brotjob. Also die schreiben alle nebenbei, weil man in dieser ganzen Buchbranche eigentlich niemand großartig Geld verdient. Das ist einfach so. Die in den Verlagen arbeiten, die arbeiten alle für den Hungerlohn. Wir BuchhändlerInnen arbeiten alle für den Hungerlohn. Das ist immer der legendäre Spruch. Buchhändler wird man entweder, weil man Dummkopf ist oder Idealist. Und ich
glaube, was bist du?
Ich bin beides wahrscheinlich ein bisschen. Und ich glaube, diese ganze Branche läuft und funktioniert einfach nur seit Jahren, weil wir uns alle so ein bisschen, Anführungsstriche, liebe ZuhörerInnen, ausbeuten lassen, weil wir alle das so sehr lieben, was wir tun. Und ich weiß nicht, jedes Jahr auf neue führe ich die Gespräche auf den Buchmessen mit anderen Buchhändlerfreunden. Wir werden alle nicht reich damit, aber wir lieben so sehr, was wir tun. Wir lieben es so sehr, Literatur zu vermitteln, Literatur zu verkaufen, Menschen mit Geschichten glücklich zu machen. Und ich glaube, das ist das Benzin, das diese Branche am Leben erhält.
Und irgendwann wird etwas beigemischt werden in diesen Treibstoff, und zwar in Form von künstlicher Intelligenz. Wenn ich mir jetzt anschaue, man kann einen Prompt verfassen, der lauten könnte, schreib mir bitte etwas im Goethe-Stil auf unsere Zeit bezogen über Sport, und dann wird da etwas verfasst, was gewisse Versatzstücke hat, die auch von Goethe stammen könnten. Inwieweit hättest du denn Angst, so einem Irrtum aufzusitzen, dass man dir künstliche Intelligenzerzeugnisse hinlegt und du dem etwas Menschliches abgewinnst?
Ich wollte gerade sagen, also grundsätzlich, ich stehe ja allen Neuerungen offen gegenüber. Ich finde es toll, wenn Neues entsteht, weil ich auch denke, wir können nur lernen dadurch. Aber es gibt einige Dinge einfach, die ich sehr problematisch daran finde. Also A, damit angefangen, wenn es nicht gekennzeichnet werden würde, dass es von der künstlichen Intelligenz erschaffen worden ist. Und was ich ganz, ganz, ganz schwierig finde bei diesem Thema ist, dass diese künstliche Intelligenz sich bei schreibenden Menschen einfach bedient, ohne dass diese Menschen dafür irgendwie entlohnt oder ihnen auch nur gedankt wird. Also es ist halt so, dass diese künstliche Intelligenz davon lernt, sich die Bücher von Menschen, die sie geschrieben haben, halt zu scannen oder wie auch immer, das zu verarbeiten, um dadurch zu lernen. Und da ist in der Branche gerade ein ziemlich großer Aufruhr für Menschen, die dafür kämpfen, dass das so nicht geht.
Das heißt also, in der Medizin kann man ja einen Zugang legen. In dem Fall hätte man da quasi einen Abgang gelegt und man speist sich aus der Lebenskraft von schreibenden Autoren und Autorinnen und da bedient sich jemand im Style. Also es macht jemand diesen Stil nach und macht seine eigene Fiktion daraus. Super gefährlich eigentlich für die Branche.
Genau, und es ist einfach künstlerische Ideenklauerei, also um es kurz runterzubrechen. Und das geht halt einfach nicht. Und ansonsten, wenn wir all diese Probleme mal ein bisschen aus der Welt geschafft haben und das irgendwie geklärt ist, ich habe kein Problem damit, den ersten KI-Roman der Weltliteratur zu lesen. Also ich bin eher gespannt, was dabei rauskommt.
Ich habe jetzt immer häufiger den Begriff der Buchpreisbindung gehört. Könntest du einmal sagen, was sich dahinter verbirgt und ob das sinnvoll ist, dass es sowas gibt?
Ja, also es ist sowas von sinnvoll, weil wenn es die nicht geben würde, würden wir jetzt hier nicht mehr in der Buchhandlung Gegenlicht sitzen, weil die Buchpreisbindung, also es ist ein in Deutschland gesetzlich verankert, dass egal, wo ihr euer Buch kauft, wenn es verlagsneu ist, also egal, ob es in der Buchhandlung Gegenlicht ist, egal, ob es bei Thalia ist, egal, ob es bei Amazon ist, der Ladenpreis ist festgeschrieben. Heißt, jedes neue Ken Follett Buch kostet überall 28 Euro. Wer es günstiger verkauft, macht sich strafbar. Dahinter steht der Gedanke, dass wenn diese Buchpreisbindung fallen sollte, werden die Ketten wie Thalia Mayersche Hugendubel, die haben ja so eine Marktmacht, die können dann halt, oder halt auch Amazon, die Preise so dermaßen drücken und zu Dumpingpreisen rausschleudern, dass halt so eine kleine Buchhandlung wie Gegenlicht oder andere inhabergeführte Buchhandlungen da keine Chance mehr haben und da mit diesem Preiskampf einfach nicht mitgehen können. Und so ist halt sichergestellt, dass überall alle Bücher gleich kosten.
Gibt es etwas Positives, was du Amazon abgewinnen kannst?
Nee, ich glaube nicht. Also dafür bin ich zu sehr bei Local Enthusiast und dafür gehe ich viel zu gerne auch selber noch shoppen. Also ich verstehe leider sehr viele Beweggründe, warum man bei Amazon einkauft. Angefangen mit Parkgebühren in Trier, mit aussterbenden Einzelhandel. Was ich auch wirklich leider sehr gut nachvollziehen kann, ist, ich lese gerne Kommentarspalten bei Facebook, dass sich auch oft über den Service einfach beschwert wird, der vor Ort herrscht. Und da beißt sich der Einzelhandel oft auch selber einfach in den Arsch, weil Leute unfreundlich sind, weil Leute nicht gut genug ausgebildet sind. Und das ist auch immer eine schöne Sache, die meine Chefin mir auch tagtäglich immer wieder sagt oder die wir uns sagen. Bei uns kommen die Leute, weil sie wissen, sie werden hier gut beraten. Sie werden empfangen, ihnen wird ein Teppich ausgerollt und bei uns gibt's diesen Service halt noch. Und ich würde mir einfach wünschen, dass viel, viel mehr Einzelhandel auch wieder mehr verstärkt darauf geht, weil ich glaube, das ist das, was die Leute suchen, Zuspruch, die Leute brauchen Hilfe. Und wenn sie dann schon in die Stadt kommen, um uns zu unterstützen, dann sollten wir ihnen auch eine gute Zeit bereiten. Weil sonst verstehe ich leider dieses Totschlagargument, dann kann ich es auch bei Amazon bestellen, 100%.
Amazon stellt die Meinung seiner Kunden ins Schaufenster.
Ja, aber dazu muss ich sagen, also ich benutze Amazon gerne als Recherchemittel und ich bin auch jemand, der gerne die 5-Sterne-Bewertung liest und die 1-Sterne-Bewertung liest und sich dann so eine Schnittmenge aus den Meinungen bildet.
Wie stehst du denn zu solchen Institutionen wie Medimobs, wo eben auch nochmal der Gebrauchtbücherhandel angetrieben wird?
Kann ich persönlich gut mitleben, genauso gut, wie ich mit der städtischen Bücherei leben kann. Genauso, wie ich es liebe, Bücherschränke zu befüllen mit Büchern, die ich nicht mehr lese. Auch da denke ich, für ganz viele Leute gibt es einfach so viele Barrieren. Nicht jeder verdient einfach genug Geld, um sich hier ein gebundenes Hardcover für 28 € zu leisten. Und wenn die Person dann eben bei Medimox ein Schnäppchen für 5 € macht und dadurch lesen kann, bin ich der Letzte, der da ein Problem mit hat. Und wie gesagt, ich bin immer jemand, ich sortiere alle 2 Monate Sachen bei mir zu Hause aus, die ich einfach nicht behalten möchte. Und entweder stelle ich eine Kiste vor meine Tür oder bringe sie zum nächsten Bücherschrank. Und
wenn schreib deine Adresse noch in die Shownotes, ne?
Genau, am besten. Und ich gucke dann immer aus dem Fenster raus, wenn es dann so Sommer ist. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn Leute dann über dieser Kiste stehen und stöbern und sich Sachen mitnehmen. Und ich weiß einfach, okay, dieses Buch hat jetzt ein neues Zuhause gefunden. Ich hätte damit eh nichts mehr gemacht. Und jetzt hat es jemand mitgenommen, der sich wirklich dafür interessiert. Und mein Gott, dann ja.
Kannst du Bücher einfach loslassen?
Lange Zeit konnte ich das nicht, aber also wenn du meine Wohnung sehen würdest, es war, irgendwann musste ich diesen Cut machen. Wir haben zu Hause 3 Meter hohe Decken. Ich habe extra designte Buchregale dafür und irgendwann platzt halt einfach alles aus allen Nähten. Und dann irgendwann habe ich erkannt, okay, ich habe Herzensbücher, die behalte ich alle. Und es gibt einfach Bücher, die behalte ich ein paar Monate lang, wenn ich die dann bei Instagram rezensiere, dann noch in irgendeine Kamera halte. Und irgendwann wird es dann Zeit, dass die ein neues Zuhause finden, weil ich kann einfach nicht jedes Buch horten. Das ist einfach, das muss ich mir eingestehen und es ist einfach so. Und mittlerweile habe ich meinen Frieden damit gemacht. Ich könnte morgen in Rente gehen und könnte bis an mein Lebenslang, müsste ich nie wieder ein Buch kaufen, um noch alle die zu lesen, die noch ungelesen bei mir zu Hause stehen. Also man kann sich vielleicht ungefähr vorstellen, wie es bei mir zu Hause aussieht.
Wie stehst du zum Leihen und Verleihen?
Schwierig. Also wenn ihr es tut, liebe Leute, macht euch eine Liste, wem ihr was ausgeliehen hat und macht es nur bei Menschen, wenn ihr eure Bücher liebt und hegt und pflegt, dann macht es wirklich nur bei Menschen, von denen ihr wisst, die gehen genauso fürsorglich mit den Büchern um, weil ich glaube, da sind schon Freundschaften dran zerbrochen, weil es gibt ja auch einfach Menschen, und auch da kriege ich innerliche Beklemmungen, die Seiten knicken oder in den Büchern rumschreiben und so, das kann ich zum Beispiel gar nicht.
Oder so aufschlagen und draufdrücken.
Das ist das Schlimmste überhaupt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich lese Taschenbücher, mein Finger liegt immer auf dem Buchrücken, damit der drüber fahren kann, damit da kein Knick reinkommt. Andere wiederum lieben es, wenn ihre Bücher gelesen aussehen. kann ich alles verstehen, ist aber nicht meine Art. Und so einer Person dann ein Buch auszuleihen, kann echt schwierig werden.
Sieht man manchmal so im Urlaub, ne, wenn da so ein, das ist kein Buch mehr, sondern das sind so 5 Inseln aus Blättern.
Einfach nur so ein aufgequollenes irgendwas. Und dann, ja, dann sterbe ich eben. Ist übrigens auch eine Lieblingskrankheit von mir, in Anführungsstrichen. In Zügen, in Flugzeugen, am Strand. Ich bin immer am Gucken, was die Leute am Lesen sind. Und deswegen hasse ich E-Books, weil da sieht man nicht, was die Leute liest. Immer wenn sie ein richtiges Buch in der Hand halten, neigt sich mein Kopf so leicht zur Seite. Und dann, wie du eben schon gesagt hast, ich brauche Charaktereigenschaften von Menschen, um ihnen ein Buch zu empfehlen. Andersrum kann ich aber auch am Buchtitel und überhaupt erkennen, was für ein Mensch da gerade liegt und irgendwas liest.
Florian, wir kommen jetzt zu einer Kategorie, die nur für dich geschaffen worden ist hier im Ehrlichen Trierer Podcast. Und zwar heißt diese Kategorie der letzte Satz. Jeder gute Roman ist ja irgendwann auch mal zu Ende. Und da ist ja meist der Satz, der da hängen bleibt, wo die Handlung noch so ein bisschen nachschwingt, wo man sich selbst dann nochmal den Kreislauf weiter fortschreiben kann. Und für dich gibt's jetzt 5 Werke aus der deutschsprachigen Literatur. Du bekommst den Satz und es ist an dir, Autor und Titel zu nennen. An sich also ganz simpel. Bist du bereit?
Also grundsätzlich kenne ich das mit dem ersten Satz und da wäre ich, glaube ich, sogar relativ gut. Letzter Satz, schauen wir mal, ob ich da auf den grünen Zweig komme. Gibt es ansonsten so kleine Tipps, die mich vielleicht hinführen oder?
Es gibt nur Worte. Wir starten mit: Einmal würde ich das Figurenspiel besser spielen. Einmal würde ich das Lachen lernen. Pablo wartete auf mich. Mozart wartete auf mich.
Wie gut das jetzt Telefon klingt.
Telefonjoker. Geht ran, wir lesen das mal vor. Egal, wer jetzt gerade anruft, wir lesen diesen Satz vor. Ach, schade. Deutschsprachiger Autor.
Die einzigen Hinweise, die ich jetzt habe, sind, dass Mozart und Pablo, wahrscheinlich Pablo Picasso, also könnte es irgendeine Künstlergeschichte sein, irgendjemand, der ins Jenseits rübertritt, um auf diese Figuren zu treffen. Aber es sind schon bekannte, großartige Bücher, die man kennen sollte.
Ist ein Autor aus Calw.
Gibt es noch einen anderen?
Hermann?
Hesse. Dann oute ich mich jetzt hiermit öffentlich einmal. Ich habe noch nie in meinem Leben Hermann Hesse gelesen.
Okay, dann war das der Steppenwolf.
Okay, gut. Die Hesse-Phase, ich glaube, ich hätte müssen jünger sein, um ihn zu lesen. Und vielleicht muss ich jetzt auch noch mal älter werden.
Oder depressiv, ja.
Ja, oder depressiv. Aber ich habe mir sagen lassen, dass einer meiner Lieblingsautoren, Haruki Murakami, im Stil wohl Hermann Hesse, vor allen Dingen auch thematisch, was die Sehnsucht angeht, sehr ähnlich ist.
Wir kommen zum nächsten Buch. Sie hatten zum ersten Mal etwas aus Liebe getan.
Oh Gott. Christa Wolf? Keine Ahnung.
Wir haben über ihn gesprochen.
Wir haben über ihn gesprochen. Jetzt sag aber nicht zu viel.
One Book Wonder.
Ein One Book Wonder. Ah, Patrick Süskind.
Welches Buch?
Das Parfum?
Ja.
Ach, weil sie am Ende zerreißen natürlich. Genau.
Und auffressen aus Liebe.
Tatisch und orgiastisch. Dazu muss ich sagen, ich habe das Parfum mit 18 gelesen. Ich bin mittlerweile ein alter, weiser Mann, also es ist schon sehr lange her.
Machen wir weiter?
Ja, machen wir weiter. Lass mich hier weiter mich blamieren.
8.05 Uhr, Sie kommen.
Das klingt nach einer Alien-Invasion, ehrlich gesagt.
Hier ist ein Schweizer Autor.
Ein Schweizer Autor, Martin Suter.
Ein bisschen älter. Ein
bisschen älter als Martin Suter und aus der Schweiz, um Gottes Willen. Nee, ich brauche noch einen Hinweis, sorry.
Hat auch Andorra geschrieben.
Dann ist es Max Frisch und Homo Faber.
Sehr gut.
Und das sind dann die Ärzte wahrscheinlich, die kommen, während er da kurz am Abnippeln ist.
War das nächste?
Ja.
Während sie auf die Häuser zuschritten, fing es zu schneien an. Leicht und in feinen Flocken. Wie Mehl, das aus einem großen Sieb auf sie niederfiel.
Ich bin absolut ratlos. Also der letzte Satz, das ist echt eine schwierige Kategorie.
Ist ein Kinderbuch, was, glaube ich, so einen Ewigkeitsstatus hat, was also Jugendliche mehrere Generationen gelesen haben, was so als klassisches Jugendbuch gilt.
Also wirklich Jugendbuch und nicht Kinderbuch. Mhm. Die Bücher, die bin von Markus Zusack.
Der Autor heißt mit Vornamen so wie der Bulle von Tölz.
Ottfried Preußler, Krabbert.
Sehr gut.
Ja, so macht das mehr Spaß, wenn du mir ein paar Hinweise gibst. Krabat hat übrigens Jubiläumsjahr. Es gibt eine wunderschöne Sonderausgabe von Krabat und, glaube ich, auch eine illustrierte. Also es gibt einiges an Schmuckausgaben aktuell zu Krabat.
Wir kommen zum letzten.
Bitte, lieber Gott, lass mich eins.
Bist du ein gläubiger Mensch?
Nein.
Aber interessant, aber wird dir trotzdem helfen. Pass auf. Mhm. Es geht doch immer nur darum, dass die Geschichte sich selbst erzählen kann. Wir alle sind nicht mehr als leise Stimmen im kakophonen Chor, gelegentlich ein vorwitziges Solo spielend, nie mehr als wenige Sekunden, wenige Zeilen lang. Und hiermit ist alles gesagt.
Und nun sehe ich betroffen, den Vorhang geschlossen und alle Fragen offen, würde Brecht jetzt sagen.
Der Vorname ist ein Monat und der Nachname ein Körperteil. Das ist eine Frau diesmal. Sie hat auch die hat auch über Menschen geschrieben und unter Leuten.
Oh Gott, ich hasse sie. Entschuldigung, ich sage es auch öffentlich. Juli C.
Daraus ist auch das Zitat, des Menschen Eigenart ist sein Schicksal.
Spieltrieb. Spieltrieb.
Sehr gut. Sehr gut. Wow. Okay, dann kommen wir jetzt zum... Das war eine gute Quote. Ich glaube, 4 von 5, ne?
Ja, aber nur mit großer Hilfe. Ich frage mich jetzt, hast du dich vor dein Bücherregal gestellt und rausgezogen und geguckt oder hast du gegoogelt oder nach welchen Gesichtspunkten hast du die ausgesucht?
Teilweise Sätze, die mir selbst in Erinnerung geblieben sind und andererseits Dinge, von denen ich dachte, dass du sie gelesen haben könntest.
Okay. Jetzt bitte eine andere Kategorie.
Gut, jetzt wird's leichter, erheblich leichter. Wir kommen jetzt zum Quickfire am ehrlichen Trierer Podcast. Auch da sind wir auf der Suche nach einem neuen Kategoriennamen. Vielleicht hast du eine Idee, was man hier im Trierer Raum zu einem Quickfire sagen kann, also zu einem schnellen Fragenbeschuss sozusagen.
Da je.
Da je. Gut, dann sind wir jetzt hier. Da je. Das bedeutet für dich 16 tiefgründige Groschenromane, die es durchzuwälzen gilt. Bist du bereit?
Ich bin sowas von bereit. Bereiter geht nicht.
Dein Lieblingsort in Trier?
Das ist der Stockplatz des New Mintons. Ich wohne nämlich ganz in der Nähe und unser Haus hat leider weder einen Garten noch einen Balkon. Das heißt, ab dem Moment, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, sitze ich auf dem Stockplatz auf dieser Terrasse bis spät in die Nacht im Zweifel und morgens, mittags, abends und trinke da meinen Kaffee oder was auch immer. Und selbst jetzt im Winter könnt ihr mich ganz oft da unter dieser Markise sitzen sehen, stark eingemummelt, weil das ist einfach mein Place to be in Trier.
Dein Trierer Lieblingsgericht?
Meine Oma hat immer Kapestädig gemacht. Und das Krasse ist, ich kann mich eigentlich noch kaum mehr an den Geschmack erinnern, aber es ist so hängen geblieben, dass es so legendär war, wenn meine Oma den gemacht hat und die ganze Familie da hingegangen ist, um den zu essen. Müsste ich mal wieder... Hast du einen guten Ort in Trier, wo man den essen kann?
Ja, da muss man alle anderen Podcasts hören, die vor
das dann auch. Ja, finde ich gut. Machen wir.
Deine Trierer Lieblingsvokabel?
Also ich habe ein trierisches Wort, das ich, wann immer ich außerhalb von Trier bin und Leute sich anfangen, über meinen Akzent so ein bisschen lustig zu machen, weil ich Gulasch sage und Hirsch sage und Kirsche sage statt Hirsch oder Kirsche.
Sag mal griechische Mönche, Griechen.
Griechische Mönche, Griechen.
Sehr schön.
Und denen bringe ich immer mein Lieblingswort bei. Und das ist Trägschamull.
Oh, sind wir jetzt auf dem Niveau angelangt. Das passt mir ganz gut.
Wir sind auf dem Niveau und ich liebe es nichts mehr, als den Leuten dann zu sagen und das in einen Satz einzubinden und zu sagen, Daual Trägschamull. Und ja, es fällt mir immer schwer, dieses Wort zu übersetzen, weil Trägschamull ist... ein Lebensgefühl für mich. Also ich weiß genau, wie jemand aussieht, der eine Trägschamull ist, aber es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen. Aber alle sind immer sehr begeistert von diesem Wort.
Sehr gut. Wir machen eine Überleitung zur nächsten Kategorie. Das ist der einsilbige Trierer Wählschmerz. Das ist unsere Trierer Plattkategorie, um sicherzugehen, dass du ein richtiger Trierer bist. Und passend zu unserem Literaturquiz, wie drückt ein Trierer, eine Triererin aus, dass etwas vorbei ist, das Ende eingeleitet ist oder dass man wieder zur Tagesordnung zurückkehren möchte. Also wie schiebt man hier den Riegel vor? Es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Gihem.
Ich mach mal weiter. Komm. Also es ist so eine Resignation.
Ja.
Wann passt das?
Also ich finde, die Trierer sind ja schon oft sehr mundfaul auch. Und ich finde, ja, drückt ein ganzes Universum für Trierer an Gefühlen und Emotionen aus. Ich finde auch ganz oft, wenn ein Kunde mich fragt, wie es mir geht und ich ja sag und je nachdem ich meine Schultern dabei hochziehe oder runterziehe oder was mein Gesicht dabei ausdrückt, weiß jeder sofort Bescheid.
Ja, oder hat sich Stüppei.
Das habe ich noch nie gehört.
Kurzer Prozess halt. Ja, Hartz-Stippal.
Okay.
Es war gut. Also, wenn man sich ertappt fühlt, an Gerüchten etwas dran ist, ja. Mhm. Hast du einen Peil im Kopf?
Ja, stimmt. Das habe ich schon seit 100 Jahren nicht mehr gehört. Aber also, das war in Trier Nord in meiner Jugend schon sehr legendär, ja.
Oder merkst du noch was?
Stimmt. Das sage ich mit meiner Schwester heute immer noch. Also, wenn wir uns gegenseitig einfach nur angucken und sagen, merkst du noch was, dann ist auch klar, was Sache ist.
Oder auf dem Sportplatz, ne, wenn da Entwarnung gegeben wird bei einer vermeintlich sehr, sehr dramatischen Verletzung, wenn da einer aufsteht und sagt, ist in der Reihe.
Stimmt, aber auf dem Sportplatz, da, also man findet mich oft an ziemlich vielen Orten, aber auf dem Sportplatz findet man mich nicht.
Auch gut, aus der Kindheit weiß man das noch. Fräulein.
Stimmt, mein Opa hat zu meiner Schwester immer Fräulein gesagt. Fräulein. Mein Vater wiederum hat immer Prinzessin gesagt oder Dornröschen.
Dann weiß man aber auch, dass Schluss ist, ne? Oder was haben wir noch? Giftischwei.
Stimmt.
Oder ich habe es damals nie verstanden, immer nach dem Porto gefragt, ne? Wenn er so kam, schick die Schwei.
Ja, sich schicken ist auch echt, also das habe ich in meiner Jugend auch sehr, sehr oft gehört.
Behalte Nerven.
Ja.
Mach keinen Sachen, Dinger, Kappes, ne? Also wenn hier so Lügengeschichten aufgedeckt werden, wenn der Wunsch besteht, da wieder zur Wahrheit zurückzukehren. Oder fragst du mich was, wenn man so Zeit gewinnen möchte, weißt du?
Ja. Es reicht jetzt, so in der Formulierung. Das hat meine Oma, glaube ich, auch oft gesagt.
Ja, Florian, hast dich gut geschlagen. Zu wie viel Prozent stimmst du denn diesem Zitat zu, das Karl Lagerfeld zugeschrieben wird? Ein Buch, das es nicht verdient hat, zweimal gelesen zu werden, hat es auch nicht verdient, einmal gelesen zu werden.
Oh nee, ich mag den Karl schon sehr gerne und ich fand den großartig und auch in dessen Bibliothek hätte ich gerne mal gestöbert, aber da ist er schon sehr, sehr streng und das würde ich so nicht unterstreichen.
Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
Einmal.
Das letzte Konzert, das du besucht hast?
Ich habe mir im Sommer Harry Styles gegönnt. In der größten Phase des Deutschen Buchpreises, als Stress pur war, fiel dieser Termin und ich bin mit meiner Schwester nach Frankfurt gefahren. Wir waren 2 Tage da und waren einen Tag shoppen und einen Tag haben wir Harry genossen.
Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
Da ich gerne auf dem Stockplatz bin, bin ich auch sehr, sehr gerne im New Mintons. Und was ich auch liebe, 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 da könnte ich einmal die Woche hingehen, ist ins Fornelli.
Du hast einen Handgepäckkoffer frei und darfst 3 Bücher mitnehmen, die dich auf unbestimmte Zeit begleiten. Welche sind das?
Oh Gott, das ist ja die schlimmste, gemeinste Frage, die du mir stellen kannst. Kann ich einfach frech antworten, ich nehme mir einen E-Reader mit, auf den ich mir 5000 Titel drauflade? Oder? Ach so, ich habe dann wahrscheinlich keinen Strom, wirst du jetzt sagen. Ich muss sagen, durch den Buchpreis musste ich auch viel digital lesen. Deswegen habe ich mich ein bisschen mit diesem Ding auseinandergesetzt und habe es akzeptieren gelernt. Aber gut, wenn du mir die Pistole auf die Brust setzt, dann einmal mein ewiges, ewiges Lieblingsbuch, Alice im Wunderland, weil das verrückt ist, weil es geil ist, weil es beste Buch überhaupt ist.
Wie oft hast du gelesen?
Sehr, sehr oft. Ich bin ja auch der absolute Nerd. Ich habe zwischen 70 und 80 verschiedene Ausgaben zu Hause. Ich bin in jedem Land, in dem ich bin, bringe ich eine Ausgabe von Alice im Wunderland mit. Ich habe mittlerweile eine japanische Ausgabe. Eine Freundin hat mir eine aus China mitgebracht. Ich habe eine griechische, eine norwegische, eine georgische. Also in allen Landessprachen. Ich liebe es auch, weil es immer wieder über all die Jahre immer wieder KünstlerInnen neu inspiriert, die es neu illustrieren oder neu übersetzen. Dann nehme ich, wie eben schon erwähnt, den Thomas Klawinitsch mit. Da nehme ich die Arbeit der Nacht mit und Haruki Murakami und zwar den Kafka am Strand.
Wo liest du am liebsten?
Entweder im Bett oder auf meiner Lesecouch.
Fragen aus der Im Leben nicht Gemeinschaft, die wir eben schon gestriffen haben. Jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Frage von Doro. Welches Buch hast du als erstes gelesen?
Das war also erstes Erwachsenesbuch, Die Feuer von Troja von Marion Zimmer Bradley. Ist übrigens immer noch lieferbar im Fischer Verlag.
Frage von Jussi Pop. Wie viel verdient ein ganz normaler Buchhändler? Du sprichst jetzt also von anderen, nicht von Besonderen wie du.
Also ich sag jetzt mal so, ein Buchhändler, der Vollzeit arbeitet, um die 2000 Euro netto.
Frage von Christian Thein. Woran machen Verlage das Potenzial unbekannter Autoren fest?
Das ist eine ziemlich komplexe Frage. Also viele haben wahrscheinlich da auch dieses immer noch romantische Bild im Kopf. Da sitzt jemand zu Hause, schreibt sein erstes Meisterwerk, druckt das aus, macht das in so einen Umschlag rein und schickt es an 20 Verlage. Da kann ich euch sagen, wenn ihr das macht, die Realität ist, es wird wahrscheinlich im Müll landen, wenn es überhaupt so weit kommt. Heutzutage geht so gut wie nichts mehr ohne Agenten. Also bevor man überhaupt zu einem Verlag geht, versucht man heutzutage einen Agenten, eine Agentin zu finden. Dann schreibt man immer erstmal, wenn man schon einen Text hat, man schreibt ein Exposé, also auf einer Seite die Idee komplett, wovon der Roman handelt. Dann macht man eine Leseprobe dazu. Und wenn man dann Glück hat, findet man erstmal eine gute Agentin, die mit der schreibenden Person am Text arbeitet, die die ihr Ideen gibt, die ihr Hilfestellung gibt, die den Text nochmal strafft und rafft und gut macht. Und die Agentin ist dann im besten Fall so gut mit den verschiedenen Menschen in den Verlagen vernetzt, dass die direkt weiß, ich muss Frau Müller im Verlag XY, ich muss Frau Schmidt im Verlag BZ anschreiben. Da könnte man das positionieren, um allein schon mal so gezielter anzuschreiben. Unbedingt wichtiger Hinweis ist, ein guter Agent verdient erst an dir, wenn dein Buch verkauft ist und du Geld verdienst. Also niemals irgendeinem Agenten vorher Geld überweisen. Seriöse Agenten verdienen immer erst an dir, sobald sie dein Buch verkauft haben und dein Buch wirklich gemacht wird. Und jetzt, um wirklich auf die Frage zu antworten, sowohl Agenten als Menschen in Verlagen, ich glaube, es ist einfach zu 95% Bauchgefühl. Also dieses Exposé angucken und denken, wow, das ist was Neues, was Frisches, das, was wir noch nie hatten. Das ist einen so catcht, dass man denkt, okay, da will ich jetzt mal 10 Seiten lesen. Und wenn das dann einfach funktioniert, dann kann man, glaube ich, Glück haben.
Wäre das was für dich, so ein Agentenjob?
Ganz ehrlich, der Druck, da kann ich jetzt auch mal kurz beichten. Als damals 50 Shades of Grey rauskam und mein Vertreter sagte, sie müssen dieses Buch einkaufen. Ich habe den angeguckt und habe gesagt, dieses Buch wird niemals bei mir in der Buchhandlung liegen. Ja gut, ich wurde eines Besseren belehrt und irgendwann hatte es natürlich im Stapel da liegen, weil alle Menschen 50 Shades of Grey haben wollten.
Weil vielleicht doch den meisten Menschen gefällt, was den meisten Menschen gefällt.
Da haben wir jetzt nochmal einen schönen Kreis geschlagen, genau. Du wirst lachen, ich rede jetzt so oft mittlerweile mit Agentinnen oder mit Verlagsmitarbeiterinnen und es ist für viele, das ist so krass, das sind immer Leute, die sagen, ich bin die, die Buch XY nicht im Programm haben wollten oder abgelehnt hat oder was auch immer und es wurde danach zum Weltbestseller. Also diese Angst, und das kenne ich ja jetzt auch vom Buchpreis, man liest diesen Text und muss den irgendwie bewerten und entscheiden, ist der gut? Ist das ein Renner? Ist der literarisch besonders? Ich glaube, das wird mich auf Dauer fertig machen. So bin ich einfach, ich kann meine eigene Meinung haben, kann die Sachen, die mir gefallen, anderen Leuten empfehlen. Und ich glaube, ich bin da, wo ich jetzt bin, an der richtigen Stelle.
Auch wenn es uns jetzt ein bisschen weiter weg wird, so vom eigentlichen Thema. Es ist schon so ein bisschen der richtige Riecher. Bauchgefühl ist ja sowas wie mit jungen Fußballtalenten und mit Kryptowährungen beispielsweise. So ein gutes Buch.
Ja, absolut. Also ich glaube, ich finde die Buchbranche auch so spannend, weil sie so unplanbar ist irgendwie. Also es ist so wie Lotto spielen. Also es ist dann irgendwann Januar, man kauft die neuen Bücher ein. Und natürlich hat man eine Ahnung und weiß, welcher Titel funktionieren wird. Aber wie eben schon diese erwähnten 22 Bahnen, das ist dann irgendwann, da passiert dann irgendwas. Und wir wissen dann, ist es Mundpropaganda, war die überall in den Medien? Und dann kommt so ein Stein ins Rollen. Und das ist dann nicht nur in der Buchhandlung gegen nicht so, sondern in allen Buchhandlungen in Deutschland. Und das kannst du einfach nicht planen. Das passiert einfach irgendwie.
Mir ist gerade was ganz Komisches passiert. Ich habe mich jetzt hier umgeschaut, dachte zuerst, das wäre Anselm Grün.
Ja, aber fast.
Fast. Schau dann hier runter und sehe hier ein Buch von Anselm Grün. Bisschen unheimlich, aber das ist so das Magische von der Buchhandlung, ne?
Ja, du guckst dich um, du siehst Dinge, du willst Dinge anfassen, du willst reingucken. Und ich finde, der Herr Storl ist aber ein bisschen sympathischer als Anselm Grün. Das ist ein cooler Waldschrat.
Welches Buch ging denn dieses Jahr am häufigsten über den Ladentisch?
Also die offiziellen Verkaufszahlen oder hier in der Buchhandlung Gegenlicht?
Ist das deckungsgleich?
Nein, absolut gar nicht.
Also haben wir so einen Regionalgeschmack, so einen Trier-Geschmack? Gibt sowas?
Jein, ich würde sagen, es gibt einen Gegenlicht-Geschmack, weil also wir haben schon ein ganz besonderes Publikum, die auch zu uns kommen. Ich würde jetzt sagen, es kommen wenige zu uns, die gerne zu Thalia kommen, weil Thalia einfach ein ganz anderes Publikum als wir bedient. Und man sieht es daran, also lustig, dass du heute fragst, weil heute sind die Jahresbestseller von Media Control veröffentlicht worden.
Ja, deshalb treffen wir uns auch heute.
Genau, es war von vornherein so geplant. Und da war auf Platz 2 mal wieder natürlich Fitzek die Einladung. Platz 1 Lucinda Riley mit ihrem Sohn, der letzte Band der 7 Schwestern, die Geschichte von Pa Salt. Natürlich
komplett an mir vorbeigegangen.
Ich könnte jetzt böse sagen, hast auch nichts verpasst, aber auch das wäre wieder zu gemein. Also Leute, lest, was ihr wollt, das ist vollkommen in Ordnung. Lucinda Riley ist die Queen auf romantische Literatur.
Und im Sachbuch?
Soweit habe ich den Artikel heute nicht gelesen, weil ich zu viel zu tun hatte. Und natürlich haben wir die beiden Bücher hier auch verkauft. Aber unsere Jahresbestseller waren Arno Frank, Seemann vom Siebener, Tonio Schachinger, Echtzeitalter, Daniel Kehlmann, Lichtspiel und natürlich der neue Florian Illis, das Caspar-David-Friedrich-Buch. Aber das ist schon, also manchmal schneidet es sich schon natürlich mit den offiziellen Bestsellerlisten, aber ganz oft machen wir hier in der Buchhandlung die Titel zu Bestsellern, die wir alle gelesen haben und geliebt haben. Das war letztes Jahr zum Beispiel Judith Herrmann mit Daheim, Martin Korditsch mit Jahre mit Martha. Also wir machen hier unsere eigenen Bestseller.
Jetzt hat er sich warm gelaufen. Jetzt,
ja. Jetzt werde ich gerade richtig wach. Der Kaffeekick, den ich vor unserem Gespräch getrunken habe.
Gut, dann sag mir doch mal bitte, welchen 5 Trierer Autoren und Autorinnen oder Instagram-Seiten man unbedingt folgen sollte.
Oh Gott, jetzt erwischt er mich aber auch fast eiskalt. Also es gibt einen, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, weil offiziell ist er gar kein Trierer. Er wohnt eigentlich im Saarland, hat aber so Halbzeit auch seinen Lebensmittelpunkt hier. Das ist der Frank Meyer, den liebe ich sehr, ehemaliger Trierer Stadtschreiber, hat jetzt eine neue Kurzgeschichtensammlung mit.
Was ist denn ein Stadtschreiber?
Ein Stadtschreiber ist jemand, der für eine bestimmte Zeit in einer Stadt lebt, da eine Wohnung gestellt bekommt, so ein gewisses monatliches Entgelt, um sich Essen zu kaufen und der dann im besten Fall Literatur über die Stadt verfasst. Also es ist immer die Frage, wie das ausgeschrieben ist. Es gibt auch dann Stipendien für Stadtschreiber, da darfst du einfach irgendwo leben und was auch immer schreiben. Und in Trier war es immer so in den letzten Jahren, es soll jetzt bald wieder ans Laufen gebracht werden, es soll bald wieder einen StadtschreiberInnen geben. Und die lange vor Corona, das waren wirklich alles Künstler, die sich dann auch literarisch mit Trier auseinandergesetzt haben. Das hat der Frank Meyer auch gemacht und der schreibt sowohl Romane als auch, der hat auch für 16 vor Kolumnen über das Leben in Trier als Saarländer geschrieben. Und das ist einfach, ich kenne den Frank auch persönlich, das ist ein herzensguter, unglaublich witziger Mensch mit einer ganz tollen Beobachtungsgabe. Den empfehle ich euch. Und jetzt noch 4 Stück, um Gottes Willen. Folgt der Seite mal hier, Im Leben nicht. Und Trierer Autoren. Es gibt noch die Moni Reinsch, die schreibt ziemlich coole Krimis. Die kann man mal entdecken. Es gibt ein ganz tolles Buch über die Stadt Trier, die Geschichte der Stadt Trier im Beck Verlag. Die ist von Gabriele Clemens und ihrem Mann, dessen Vornamen ich gerade nicht im Kopf habe. Die leben beide in Trier. Er lehrt auch an der Uni Trier. Und das ist ein ganz, ganz großartiges Sachbuch, wenn man sich mit der Stadt Trier auseinandersetzen möchte. Im Beck Verlag erschienen. Ach stimmt, ganz neu gab es ja noch den Andreas Wunn mit Saubere Zeiten. Der war doch auch bei dir zu Gast sogar, gell? Wenn ich informiert bin. Da muss ich aber gestehen, das habe ich noch nicht gelesen. Habe bisher nur viel positives Feedback bekommen. Oh, und dann kann ich noch eine coole Story erzählen, weil das wollte ich auch unbedingt mal an den Mann bringen und an die Frau und an die ZuhörerInnen. Ich habe dieses Jahr ein Buch gelesen, das die krasseste, verrückteste Geschichte hat. Und zwar...
Das heißt was, wenn du das sagst, ja.
Ja, und es ist auch sowieso ein Buch, das alle lesen sollten, weil es ganz schrecklich leider aktuell ist. Es ist die Geschichte eines jüdischen Mannes kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, der in einem kleinen Ort in Deutschland lebt. Der ist Cellist und wird irgendwann aus dem Orchester gemobbt, weil einer von der Hitlerjugend unbedingt da Cello spielen will. Und so langsam entspinnt sich, man merkt, wie diese Judenfeindlichkeit immer größer wird in diesem Ort und der Mann letztendlich mit seiner Familie flüchtet aus dem Ort. Dieses Buch ist von einem Herrn namens Löser, Karl Alfred heißt er, glaube ich, mit Vornamen. Und dieses Buch ist dieses Jahr zum ersten Mal in Deutschland erschienen. Und es ist ein Dokument seiner Zeit. Also es ist wirklich...
Wann ist es geschrieben worden?
Als Löser selber schon in Brasilien im Exil gelebt hat. Es ist teilweise autobiografisch. Es ist so seine eigene Geschichte, die seines Bruders. Und er hat dieses Buch im brasilianischen Spanisch geschrieben. Aber das Krasse ist halt, sein Neffe hat dieses Buch entdeckt und der lebt hier in der Region. Also wir haben es diesem Neffen zu verdanken, dass dieses Buch veröffentlicht ist. Der hat sich dann mit dem Verleger zusammengesetzt und das ist jetzt bei Klett-Cotta erschienen und zum ersten Mal in deutscher Sprache erhältlich. Und das geht halt so Neue Sachlichkeit, Irmgard Keun, Erich Kästner, so in diese Richtung und ist einfach echt ein krasses Zeitdokument, das aktueller nicht sein könnte.
Also Autor und Titel?
Karl-Alfred Löser, Requiem im Klett-Cotta Verlag.
Dann kommen wir jetzt zu einer anderen Form von Druck und zwar zu der Plakatwand. Wenn du dir jetzt einmal vorstellen könntest, alle Plakatwände in Trier mit einem Satz zu versehen, welcher wäre das?
Da bleibt mir eigentlich nur ein Ding übrig, weil es mein Hashtag ist, der für mich steht bei Instagram und das ist Make Reading Sexy Again.
Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Florian Valerius, literarischer Nerd auf Instagram und die gute Seele in der Gegenlichtbuchhandlung in der Glockenstraße. Vielen Dank, Florian.
Also es gibt noch ein paar andere gute Seelen hier. Ich bin nicht die Einzige, das nur nebenbei. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch, für die tolle Vorbereitung und für die Einladung. Danke, dass ich da sein durfte.
Im Leben nicht.
Der ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion.
Die jeder kennt.
Präsentiert vom Trierischen Volksfreund.
Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie man denn Mitglied in der Jury vom Deutschen Buchpreis wird.
Das wüsste ich ehrlich gesagt auch ganz gerne. Also ein Geheimnis kenne ich ja jetzt, wie ein Buch zum Deutschen Buchpreis gelangt, wie es diesen Preis gewinnen kann. Was ich jedoch nicht weiß, ist, wie man in die Jury gewählt wird. Es gibt eine Akademie Deutscher Buchpreis. Da sitzt zum Beispiel der Chef der Frankfurter Buchmesse drin, die Börsenvereinsvorsteherin. Und die tagen einmal im Jahr und wählen die erlauchten Personen aus, die im darauf folgenden Jahr in der Jury sein werden.
Wie wurdest du da angeschrieben? Wie wurdest du kontaktiert?
Es war ganz lapidar. Ich habe eine E-Mail bekommen und ich kenne die Frau, die den Buchpreis betreut durch diverse Buchmessen. Ich habe schon viele Cocktails mit der getrunken und ich weiß, gerade im Jahr vorher haben wir uns so richtig angefreundet und haben so richtig viel zusammen getrunken und die E-Mail fing wirklich mit dem Satz an: Lieber Florian, ich persönlich habe nichts damit zu tun, in Klammern, aber ich freue mich sehr, möchtest du dieses Jahr Mitglied in der Jury für den Deutschen Buchpreis sein? Und ich glaube, ungelogen, ich habe 30 Sekunden überlegt und habe einfach Ja gesagt, weil das ist so eine Ehre und sowas Großartiges, das macht man einfach.
Alles ehrenamtlich?
Nein, es gab eine, ich sag mal, Aufwandsentschädigung.
Ja, für 30.000 Seiten, die man dann lesen musste, ne?
Ja, also ich hätte mehr verdient, wenn ich das nicht gemacht hätte, aber da geht es nicht ums Geld, sondern einfach die Ehre, für immer Teil dieser Jury gewesen zu sein.
Also das heißt, du machst das im nächsten Jahr dann wieder?
Nie wieder. Es kommt, glaube ich, wenn nur alle 10 Jahre vor, dass jemand ein zweites Mal in der Jury ist. Also ich glaube, es ist bisher nur einmal oder zweimal vorgekommen. Ich glaube, die wenigsten würden es ein zweites Mal machen. Und auch wenn, dann mit einer langen Pause dazwischen, weil das muss man jetzt erstmal sacken lassen, verarbeiten lassen. Also dieses Lesetempo nochmal so herzustellen, ist, glaube ich, man ist da wie in so einem Film irgendwie. Also ich habe existiert in diesen Monaten, die ich da eben erwähnt habe. Also davon gerade diese krasse Zeit von März bis Juli.
Kannst du jetzt Speedreading oder würde es sich lohnen, das jetzt mal so zu lernen? Also diese Fähigkeit, wirklich sehr, sehr schnell Sinn erschließen zu lesen? Oder glaubst du, das ist wie leckere Cocktails auf Ex trinken, bei denen sich Menschen voll viel Mühe gegeben haben an der Bar?
Ja, also ich glaube, ich würde es eher mit Letzterem vergleichen. Also ich habe keine Ahnung, wie Speedreading funktioniert. Ich bin allgemein ein sehr, sehr schneller Leser und Verarbeiter und bekomme das ziemlich schnell hin. Aber ich glaube, Speedreading ist wirklich so, wenn man viel Fachliteratur lesen muss und irgendwie viel Wissen sich aneignen muss, dann ergibt Speedreading einen Sinn für mich. Aber warum sollte ich ein Buch, das ich zum Genuss lese, und das vergessen immer ganz viele, das Lesen, also auch all die Menschen, die sich immer so einen Druck machen, und auch da will ich gerne sagen, egal ob ihr am Tag 5 Seiten lest oder ob ihr 500 lest, es ist vollkommen okay, es ist ein Hobby, es soll zum Vergnügen sein, warum da Druck aufbauen, egal auf welche Art und Weise.